Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Städte heißt der neue Roman von Andreas Mayer, mit dem er sein literarisches Großprojekt Die Ortsumgehung fortsetzt. Das ist eine Art Heimat- und Familienerkundung, die im hessischen Friedberg vor allem spielt und nach der manche Kollegen und ich auch eine regelrechte Sucht entwickelt haben. So komisch und genau trifft Andreas Mayer den Geist dieser Zeit. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt über den neuen Teil der Ortsumgehung, die Städte, miteinander sprechen. Guten Morgen, Herr Mayer. Schön, dass Sie da sind.
Grüße Sie, hallo.
Die Städte kamen sich näher. Das ist der erste Satz Ihres neuen Buches. Gemeint ist damit, dass der S-Bahn-Anschluss von Friedberg nach Frankfurt steht, aber auch das Zusammenwachsen ganzer Städte wie Friedberg und Bad Nauheim. Und dann fassen Sie in den folgenden Seiten ganz viele Reisen und Bewegungen zusammen, von denen Sie dann einige auch ausführlicher in dem Buch erzählen. Aber mit romantischem, elegischem Reisen hat es weniger zu tun. Was sind Sie für ein Reisender?
Ich bin überhaupt gar kein Reisender mehr. Ich war eigentlich in den letzten Jahren ein ganz gern Reisender, noch insofern, als dass ich immer sehr gerne in zwei verschiedenen Städten gewohnt habe. Ich habe in Hamburg gewohnt und in Frankfurt. Aber seit, sagen wir mal, 2017, als die Deutsche Bahn anfing, eine wirkliche absolute Katastrophe zu werden, konnte ich mir das nicht mehr antun. Also ich habe kein Auto und ich bin auf die Bahn angewiesen. Aber seitdem reise ich nur noch sehr wenig und jetzt hat sich das ja sowieso erübrigt.
Aber das macht für Sie ja dann offenbar gar nicht so viel aus, wenn Sie eh nicht mehr gern reisen, dass wir jetzt alle so ein bisschen an zu Hause festgeklopft sind.
Naja, also ich habe über Jahrzehnte hinweg, ich bin ja jetzt auch nicht die einfachste Person, muss ja auch irgendwie mit mir zurechtkommen, aber über Jahrzehnte hinweg habe ich mir einen gewissen, sagen wir mal, Lebensrhythmus entwickelt, mit dem ich leben kann und der ist jetzt vollkommen dahin.
Sie schreiben gleich am Anfang sehr schön, wie Sie zu dritt mit den Geschwistern auf den Rücksitz des Familienautos gepfercht werden. Dann geht es mitten in der Nacht Richtung Südtirol in die Ferienwohnung, wo dann 3 Wochen langweiliger Urlaub gemacht wird.
Mindestens.
Das kennen, glaube ich, aus unserer Generation fast alle, auch wie die Brote von der Mutter nach hinten auf den Rücksitz gereicht werden. Bei uns wurde auch kräftig geraucht und das Fenster durfte nicht aufgemacht werden. Was war denn für Sie an diesen Reisen das Schlimmste?
Das Schlimmste war, meiner jetzigen Erinnerung nach, würde ich sagen, einfach das frühe Aufstehen. Das frühe Aufstehen, aber auch die Aussicht, in so einer verhältnismäßig kleinen Wohnung dann mit meinen Geschwistern und den Eltern zusammen eingepfercht zu sein. Ich in mancherlei Hinsicht bin ja nicht ich allein schuld an mir selbst, sondern ich kann ja nichts dafür, dass ich zu Hause in einem absolut inadäquat riesengroßen Haus aufgewachsen bin, an das ich mich dann aber auch einfach gewöhnt hatte. Und das dann allsommerlich vertauschen zu müssen mit einer wesentlich kleineren Wohnung. Und ich war sowieso soziophob. Das war schon allein die Aussicht, dass das jetzt auf mich zukommen würde, das hat die ganze Autofahrt natürlich schon geprägt. Aber die Rettung war, wie ich das ja auch da schreibe, Rettung waren dann immer die Asterix-Hefte.
Die Asterix-Hefte und dann haben Sie sich ja auch später beim Studiosus Griechenland-Urlaub durch Tyrannei aus dieser Pflicht herausgewütet sozusagen. Was haben Sie da alles angestellt, um sich als Mitreisender für die Familie endgültig zu disqualifizieren?
Es ist dieses Buch, wie die ganze Ortsumgehung, ist ja nicht rein autobiografisch, sondern nimmt Motive aus meinem Leben. Und die führe ich dann manchmal mehr und manchmal minder aus. Das habe ich jetzt vorgezogen, in diesem Buch wirklich nicht auszuführen, wie es damals bei diesem Griechenurlaub, Landurlaub abging. Aber es war zu einer Zeit, und das kommt im Buch hervor, wo ich bereits angefangen habe zu trinken mit 13.
In der Hotelbar in Griechenland, das haben Sie sehr schön beschrieben.
Und da habe ich mich Tag für Tag absentiert. Und bin an die Hotelbar gegangen und das haben meine Eltern gar nicht gemerkt oder irgendwie nicht realisiert.
Sie haben es schon gerade gesagt, der Erzähler, das sind natürlich nicht Sie, obwohl er auch Andreas heißt. Das ist in allen Bänden der Ortsumgehung so. Es gibt auch viele Übereinstimmungen zu Ihrer Familie. Aber trotzdem ist das nicht so diese Autofiktion, über die so viel gesprochen wurde in den letzten Jahren. Was ist denn das für Sie für ein literarisches Ich oder wie stehen Sie zu diesem Andreas, der erzählt?
Relativ frei. Also er erspart mir, Geschichten mit Handlungen erfinden zu müssen. Er gibt mir ein Motivreservoir vor, in dem ich, wenn ich es dann mal pro Buch gefunden habe, bewegen kann. Das heißt, es schützt mich davor, durch Erfindung allzu fantastisch und allzu breit zu werden. Ich strebe ja schon auch immer eine gewisse Schlankheit bei diesen Büchern an. Allerdings ist es so, wie ich eben gesagt habe, die Motive müssen sich jedes Mal erstmal finden. An sich ist mein Leben ja auch ein Pool von unendlichen Möglichkeiten und Erlebtheiten. Ich glaube, dass andere Leute das relativ chronologisch, ich will mal sagen, durcherzählen und auserzählen. Auch mit einem gewissen Vollständigkeitsanspruch. Wie wahr oder verlogen es dann ist, das ist was ganz anderes. Aber das bin ich nicht und das kann ich nicht. Ich will nicht in diese Breite schreiben, das würde mich selbst überfordern. Allerdings ist es eben extrem schwierig, dann kleinere, zusammenhängende, komponierbare Motive zu finden. Es ist immer in erster Linie eine Auswahlarbeit, die ich treffe.
Sie haben gerade gesagt, der erspart Ihnen, dieser Andreas, dass Sie Geschichten mit Handlungen schreiben. Sie haben ja jetzt auch quasi ein Buch über das Unterwegssein geschrieben, ohne dass das eine Reiseerzählung ist. Da machen Sie sich sogar in einer Geschichte, finde ich, großartig so darüber lustig, wie das eigentlich ist. Da trifft der Erzähler eine junge Frau, die von einem Kurztrip nach Bangkok erzählt und die kaum andere Beschreibungen findet, als immer wieder zu sagen, guck mal, wie schön das war. Und der Erzähler hört sich's an und sagt dann auch wieder, ja, sehr schön. Und das kennt man ja auch, wie langweilig eigentlich diese Reiseerzählungen sind. Was denken Sie, warum das trotzdem so gern gelesen wird und gemacht wird, auch dass jeder von seinen Reisen erzählen will, aber dann eigentlich überhaupt keine Worte dafür findet?
Och, es gibt ja Fotoapparate und Handys, die können ja aufnehmen, was man sieht. Und damit kann man dann auch anderen vorlegen, dass man es gesehen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da unbedingt Worte noch dazukommen müssen. Ich habe dazu eigentlich jetzt kaum eine Meinung. Warum es geschieht? Naja, Fellpflege, dem anderen das Fell pflegen. Man nimmt gern Komplimente entgegen und man will vielleicht auch den anderen für das interessieren, was man da irgendwie gesehen hat. Ich kann das absolut nur mutmaßen, weil es in keiner Weise irgendwie meine Welt ist. Weder fotografiere ich irgendwas, noch fahre ich irgendwo hin, um mir irgendwas anzugucken, was mich interessiert. Wenn ich die letzten Jahre irgendwo hingefahren bin, dann bin ich nach Köln, nach Düsseldorf oder nach München oder nach Bamberg oder nach Salzburg gefahren und zwar ausschließlich, um da in bestimmten Wirtschaften Bier zu trinken. Und ich kenne alle diese Wirtschaften und die muss ich auch nicht fotografieren. Ich muss davon nicht mal erzählen.
Wie haben Sie denn dann jetzt geschrieben, ohne Gastwirtschaften und ohne unterwegs sein?
Ach, wollen Sie das Messer noch tiefer in meinen Körper
ja,
hineinbohren?
Unbedingt.
Nee. Heimtrinken.
Heimtrinken.
Riesling. Ja. Riesling statt Apfelwein.
Aber ich dachte gerade, als Sie das übers Reisen gesagt haben, dass wenn man jetzt die Städte liest, das ist ja eben, habe ich ja schon gesagt, keine Reiseerzählung, sondern das sind eher so Wahrnehmungs- und Zustandserkundungen, also eigentlich das Gegenteil von dem, was man sonst macht, wenn man vom Reisen erzählt, die Außenwelt, ja und guck mal da, wie schön das Kolosseum aussieht. Sie gucken ja eher drauf, was das mit dem Erzähler anstellt, dass er da ist, nicht?
Ja, teils. Es sind verschiedene Entwicklungsstufen des Erzählers anhand von verschiedenen Reisen und Städten wiedergegeben. Andererseits gibt es noch, ich würde es ein bisschen verschoben noch ausdrücken, also mindestens in diesem Kapitel, in dem er selbst aus freien Gründen nach Biarritz trampt mit einem Bekannten, steht er ja offensichtlich damals 15-jährig vor folgender Frage. Ich bin jetzt 15, um mich herum ist das scheinbar normal, dass die Welt reist. Meine Eltern sind gereist, meine Schulfreunde reisen. Also muss ich ja oder will ich ja vermutlich auch selbst reisen und dann probiere ich dieses Reisen mal aus. Also Reisen als etwas, was von außen an ihn herangetragen wird, wie so vieles in dieser Altersstufe. Und dann muss man das halt auch mal selbst ausprobieren, um damit seine Erfahrungen zu finden. Also es geht auch schon um das Reisen an sich. Ich glaube, dass spätestens nach dieser Ulksreise, das liegt im Piemont, da ist er, glaube ich, jetzt 20 und versucht, sich 8 Wochen lang umzubringen, was natürlich nicht klappt, dass spätestens nach dieser Reise für ihn das ganze Thema Reisen dann eigentlich vorbei war. Und bei mir selbst ist es im Übrigen so, ich habe anlässlich des Buches nochmal drüber nachgedacht, dass ich tatsächlich 1995 meine letzte sozusagen touristische Reise gemacht habe.
Da in diesem Ulks, was Sie gerade erwähnt haben, wo er wochenlang versucht, sich umzubringen, der Erzähler Andreas, da fängt er ja dann stattdessen an, Italienisch zu lernen. Und da ist ja die Sprachfindung, das sich mit Sprache auseinandersetzen, so eine Art Lebensrettung. Das ist ja so ein klassisches Schriftstellermotiv schon, nicht?
Ja, das sagen Sie und das fällt mir, wenn Sie es jetzt sagen, tatsächlich auch wirklich auf. Da bin ich wieder näher bei mir dran, bei dieser ganzen Sprachgeschichte, da das ja auch wiederum biografische Hintergründe hat. Das war ganz seltsam damals in diesen Wochen, aber vor allen Dingen habe ich durch dieses Buch zum ersten Mal einen Parallelschluss gemacht zwischen der, das muss jetzt wirklich niemanden interessieren, das ist eher meine eigene Sache, zwischen der Tatsache, dass ich in Italien automatisch begonnen habe, Italienisch zu lernen, also rudimentär, autodidaktisch, nur mit einem Lexikon und einem Grammatikteil, aber ein Jahr später bereits mitten in der Altphilologie drin war. Ich habe weder Latein noch Griechisch auf der Schule gelernt. Ich habe das später auf der Uni gelernt und bin sozusagen in diesen alten Sprachen nach diesem katastrophalen Ulks-Aufenthalt explodiert. Das war mein neues Leben. Und es war für 8 Semester ein absolut tolles Leben. Eigentlich mit die schönste Zeit meines Lebens, das Studium der alten Sprachen. Das ist mir durch dieses Buch irgendwie schon klar geworden, dass das offensichtlich auch ein Motiv in meinem Leben ist, dass Sprache mir bei vielem doch geholfen hat.
Die Ortsumgehung insgesamt ist ja ein Riesenprojekt. Wenn ich mich richtig erinnere an unser letztes Gespräch, sind noch 3 Bände geplant. Und wenn das mal fertig sein sollte, ehrlich gesagt, hoffe ich als süchtige Ortsumgehungsleserin, dass da noch was kommt. Aber da steckt ja dann auch wirklich viel Lebenszeit von Ihnen drin. Haben Sie das von Anfang an erwartet, dass das so ein Lebensprojekt wird?
Das habe ich erwartet. Ich habe allerdings auch erwartet, dass dieses Projekt umfangreicher wird, dass die Bücher deutlich dicker werden. Dass es sich so entwickeln würde, wie es jetzt gekommen ist, ist für mich unerwartet, liegt aber einfach daran, dass ich dieses Kompositionsverfahren anwende, dieses Auslassungsverfahren. Gerade hat sich mein Bildschirm auf schwarz gestellt. Hören Sie mich noch?
Ja, wir hören Sie hier prima.
Okay, gut. Sie sehen an dem neuen Roman Die Städte ja, dass nochmal eigentlich das ganze Leben dieses jungen Protagonisten erzählt wird, aber es gibt keinerlei Verbindung mehr zwischen den einzelnen Stellen. Die füllt man als Leserin und Leser automatisch selbst. Es muss also nicht auserzählt werden. Und die Kunst des Nicht-Auserzählens, die ja manche bei mir auch stört, das muss man auch sagen.
Wir müssen die Ortsumgehung noch ein bisschen abschließen. Die erzählte Person, die wird ja im Lauf der Geschichte auch immer älter. Wo soll denn das enden? Wissen Sie das schon, wenn Sie sagen, ja?
Zeitlich weiß ich das durchaus. Es wird enden im Spätsommer 2009. Die ganzen Ortsumgehungsbände haben ja so eine kleine Binnenfiktion noch, nämlich dass der Erzähler bereits sich im Jahr 2009 befindet und von da aus im Zimmer seines verstorbenen, geburtsbehinderten Onkels die ganzen Bände der Ortsumgehung schreibt. Der Fiktion nach schreibt er alles das, was ich jetzt die letzten 11 Jahre geschrieben habe, innerhalb von einem Sommer im Jahr 2009. Und enden wird der letzte Band natürlich damit, dass die tatsächliche, wirkliche Ortsumgehungsstraße um den Ort Friedberg und Bad Nauheim, in dem das da spielt, eröffnet wird. Also der Schluss wird in irgendeiner Weise zusammenhängen, der liebe Gott heißt das letzte Buch, der Schluss wird in irgendeiner Weise zusammenhängen mit der Eröffnung dieser Ortsumgehungsstraße, die ja meinem eigenen Projekt den Titel gegeben hat.
Herr Mayer, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass danach trotzdem noch irgendwas weitergeht mit der Ortsumgehung und danke Ihnen erstmal herzlich für dieses Gespräch. Alles Gute.
Ihnen auch, vielen Dank.
Andreas Mayer war das und der neueste, der 8. Teil der Ortsumgehung heißt Die Städte und ist wie alle anderen Bände beim Suhrkamp Verlag erschienen.